Gibt es eigentlich was Schöneres, als sich mit ein paar Freunden so eine Kegelbahn zu mieten?
Da kann ich was zu sagen. Als ich 40 geworden bin, das ist ja jetzt schon auch ein bisschen her, habe ich damals die alte Griechenschenke gemietet. Da hatte ich mit euch allen noch nichts zu tun.
Okay, aber leider. Wo habt ihr denn gekegelt?
Ja, in der alten Griechenschenke. So, die hatten eine Kegelbahn. Da waren, ich glaube, 20 oder 25 Leute. Ich habe gesagt, ich will nur mit ein paar Jungs richtig mehr einen reinschütten. Das ging dann schon am Nachmittag los. Und wir haben Team-Kegeln gespielt mit diesem Ablaufen. Und es stand 0-3 gegen uns. Es war Best of 7. Also wir mussten dieses vierte Inning gewinnen. Und der verlängerte Arm der DFL, Carsten Ruppel, war in meiner Mannschaft und ist bei jemandem, der leicht geworfen hat, ist der nachgelaufen, hat das Ding abgegrätscht. Aber der war gar nicht so leicht. Der hat heute noch die Kallusbildung am Schienbein. Wahnsinn. Also das Bein hätte durch sein können. Da haben sie Szenen abgespielt.
Ist das denn eine Bundeskegelbahn?
Ja, war eine Bundeskegelbahn. Und der eine Kollege hat vor lauter Wut, dass das Ding nachher noch verloren ging. Wir haben dann 4-3 gewonnen. Mit seiner Faust diese Rehgipswand einfach. Das sah dann aus wie im Deutschen aus.
Das kannst du uns doch bestimmt beantworten. Was muss man machen, um eine Bundeskegelbahn zu sein?
Ja, du brauchst vor allen Dingen die gewissen Maße, aber du brauchst auch es gibt ja diese Scherenbahnen, ne, wo das hinten dann wieder läuft. Da müssen die in einem gewissen Neigungswinkel und sowas, glaube ich, sein.
Und Medienarbeitsplätze natürlich.
Genau, natürlich. Ja. Du brauchst einen Pressesprecher.
Wie viel Lux?
Du brauchst die Tribüne für die Gäste.
Wie viel Lux brauchen die Lampen?
Ja, das ist klar. Das steigt ja wieder ins Archiv runter.
Aber ich muss wirklich sagen, das müssen wir mal machen. Das große 4-3 Kegeln. Der große Kegelabend.
Vielleicht. Das sage ich ja. Und das aufnehmen und dabei einfach nur Becher.
Ja, aber dann sagt der Tobi wieder, das geht nicht wegen dem Ton und so weiter und so fort. Und
dann sagt der Yannick, ich kann nur 3 Domkölsch, Gaffelkölsch trinken.
Aber kegelst du eigentlich lieber oder Bowling? Weil beim Bowling hast du ja so...
Ich finde... Kegeln einfach schöner, weil ich finde die Atmosphäre so uriger beim Kegeln. Bowling, das ist so wie, da wirst du durchgejagt, wie du so eine, so sterile Hühnerfarm irgendwie. Ja,
ist zu viel Lasershow.
Ja,
Kegeln ist mehr so,
das was für uns.
Außerdem finde ich die Schuhe auch widerlich, die du da anziehen musst.
Das stimmt auch, sagen.
Ja. Ach, beim Kegeln gibt es gar keine Schuhe, da trägt jeder einfach seinen Schuh.
Ja, eigentlich sollst du da mit solchen Turnschuhen kommen, damit du die Bahn nicht kaputt
machst. Helle Sohle, in der Turnhalle.
Genau. Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt.
Weihnachtsfeier,
das machen wir
vielleicht.
Weihnachtsfeier. Ja, die große Weihnachtsfeier.
Das Weihnachtskegel.
Ja, da muss man jetzt langsam anfangen mit den Terminen. Ich habe jetzt schon 3 Weihnachtsfeiern. Ja, wir machen ja diese Straßenbahnfahren immer. Du steigst irgendwo ein, eine Station, raus, wer die erste Kneipe sieht oder das erste, wo es was zu trinken geht, hin. Das ist Wahnsinn, weil du nach 8 Stationen normalerweise schon so einen im Schuh hast und du kommst da in kölsche Kneipen rein, das ist irre. So eine Teddybär-Kneipe und sowas und da gibt es noch Kölsch für 1,20 und so. Schön.
Im Gegensatz zu anderen Abenden, wenn du unterwegs bist. Unterwegs.
Ganz genau.
Also, apropos, wollen wir das verraten, dass wir am Samstag so richtig unter den Tisch getreten haben, wie man so schön sagt?
Ah, das war schön.
Ganz genau. Er hat sogar eine Zigarre ausgepackt. Das hatte was von Größenwahn fast.
Ja gut, ich war einfach so nervös, ich war aufgeregt. Erstens war ich lange nicht weg, weil ich gearbeitet habe und dann weiß ich ja, was heute passiert. Was heute ist.
Ja.
Was ist heute?
Ach so, das war quasi die,
das
Warm-up, genau. Das war Vorfeier für die eigentliche Party heute.
Das war aber so. Man muss sagen, wir haben ja einen Stargast eingeladen zu unserer Feier. Fabi Kloß war mit dabei. Super Experte. Ich habe mit ihm die Konferenz gemacht. Weltklasse. Aber am Glas für mich nicht mal Drittliga tauglich, oder? Muss man so sagen.
Er hatte eine Entschuldigung.
Ja.
Er war einfach ein bisschen durch.
Er war müde.
Passiert ja jedem Mal.
Ja, also man glaubt ihm diese Erklärung, aber man muss natürlich auch sagen, als Kapitän, als langjähriger Profi, habe ich gedacht, da muss man nochmal, also ich war auch müde, aber man hat mich rausgetragen um 4, also auf Händen so aus dem Laden.
Becky hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.
Genau. Und du hast mir gestern nochmal eine PM geschrieben, dass du das stark fandest, ne? Einzelheiten lassen wir jetzt einfach.
Aber Fabi Kloß hat sich gemeldet, hat gesagt, er war wirklich müde, aber beim nächsten Mal ist er dabei und wird dann wieder Bundesliga-Niveau an den Tag legen. Das glauben wir ihm. Grüße. Schön.
Dann bin ich auf Fabi Kloß Niveau, was das angeht. Oder noch drunter
wahrscheinlich. Ja, du warst ja nicht mal dabei.
Ja, gut, aber du hast ja die Sportshow gerettet.
Genau. Das stimmt. Ja.
Mal wieder.
Und hast gestern dir dann endlich das Regenbogen-Trikot des Radklassiker-Weltmeisters geholt?
Ja.
Naja. Pogacar, der dritte erst nach Eddie Merckx und Stephen Roach, der Tour, Giro und WM in einem Jahr gewonnen hat. Ganz kurz für dich noch.
Dankeschön.
Ja.
Also bevor wir dann jetzt gleich starten, du bist ja gerade nicht mal wegen Regen und Gegenwind zur Balkhausen-Bäckerei Fahrrad gefahren. Also der gewinnt gar nichts.
Ja gut, der muss immer auf seine Frisur achten. So geht's los hier.
Aber wir haben immerhin wieder Streuselkuchen.
Ja, wir haben Streuselkuchen. Und wir haben auch Kaltgetränke, also verrate ich gleich nicht, denn ich habe das Gefühl, das wird heute die beste Folge aller Zeiten.
Das kann sein. Wir reden gleich über Fußball.
Vielleicht.
Und sagen vorher noch, dass wir heute in Galaform sind. denn es ist die 50. Folge von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Das hier ist quasi die Gala-League. Auf einer Gala von 1 bis 10 wird das eine 10. Und ich begrüße jetzt die Runde hier in den Straßburger Studios in Los Angeles, im Kodak Theater.
Geil!
Er ist der Show-Dino in unserer Runde. 50 Folgen Podcast oder wie er sagen würde, ein ganz normaler Montag. Er hat schon Podcasts gemacht, als es nur Wählscheibentelefone gab. Man kennt ihn mit Sakko und manchmal mit Sonnenkrawatte. Unser Golden Globetrotter, Thomas Wagner.
Hey. Schönen guten Abend!
Von der Eminenz zum Eminem von 4 zu 3.
Okay.
Er zieht sich immer das Wortgewand an.
Ja.
Wenn er spricht, gibt es immer ein Echo. In dieser Runde ist er aber der Bambi, Christian Straßburger.
Hey. Oh, ja, danke,
das,
servus.
Ist das stark.
Grüße auch an Österreich und Schweiz.
Und der Nächste braucht keine roten Teppiche. Ihm reicht jedes Wochenende ein grüner. Wie alle ist er stolz wie Oscar auf 50 Folgen 4 zu 3. Ohne ihn wäre das hier nur ein Stammtisch. Und so einen gibt es ja in der dritten Liga schon. Der steht beim Dresdner Trainer im Wohnzimmer.
Oh.
Hier ist Yannick Barkic.
Hey. Dankeschön. Danke, danke, danke.
Mein Name ist Tobi Schäfer und ich würde sagen, wollen wir über Fußball reden?
Ja. Gerne.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Oder nochmal offiziell herzlich willkommen zur großen 4 zu 3 Gala. 50. Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt wird erstmal der Champagner geköpft.
Also, Veggie hat einen seiner vielen Champagner von zu Hause mitgebracht.
Frühstück halt.
Wie öffnest du den immer?
Das ist echt also, ganz nervös, Straße.
Wo ist denn das schwer? Das macht man doch sonst immer.
Ja, ja.
Es ist der erste Champagner, den du ohne Bademantel trinken wirst.
Ja. In diesem Jahr.
Ja. In diesem
Jahr. Der erste Champagner, den er aus einem Glas trinken wird.
Ja. Man weiß es nicht. Ne? Der Morgen ist ja noch.
Aber so. Das ist genau, was du sagst. Das gibt, ist das so eine alte Tradition, dass die Schwerreichen mit einem Säbel das
genau.
Ding aufmachen. Ne? Das ist wirklich, ja.
Ja, den Säbel
ich habe das mal gesehen, das hat mich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ich aber bei mir hat es nicht so gut funktioniert.
Weil Veggie neben mir ist, folgender Satz, ich hoffe, dass es nicht spritzt.
Gottes Willen. Junge, Junge, also bitte.
Oh,
der hat aber richtig gezogen.
Ja.
Gut.
Jetzt,
gut.
Jetzt macht man so hier so... Das ist wirklich kein Witz, liebe Freunde. Das ist Champagner.
Kein Soundeffekt.
Ich habe Strassi noch nie so nervös gesehen.
Ich bin wirklich aufgeregt und es ist 10 Uhr oder sowas, ne?
Ja, also was ist...
Wir sind angekommen in der Medienwelt.
Bist du jetzt sauer, weil es zu spät ist, oder was?
Ja. Warte. Edler Tropfen.
Ich nehme auch einen Schluck.
Der ist wirklich gut.
Champagner und Streuselkuchen.
Ja, der ist direkt aus Frankreich mitgebracht. Habe ich damals, als ich bei Olympia, da gab es ja eine Champagner-Theke. Das war sehr schön. Konnte man mit den Kollegen aus aller Welt abends nach getaner Arbeit noch einen nehmen.
Ich dachte, der Streuselkuchen, dass der nicht so lange hält.
Ja, ne, also der ist hier richtig gut. So, der Tobi will natürlich auch gierig nochmal nach.
Was ist Pieper? Ist das ein guter? Ist das eine gute Marke?
Nein, das
oder
ist
was
ja
heißt das?
Pieper Heidsieck.
Das ist ein guter Innenverteidiger von Werder Bremen, sag ich.
So, und jetzt
Prost. So,
Prosit.
Prost. Na dann, auf die nächsten 50,
ja.
Ne?
Prost. Ich hatte natürlich Shampoosgläser hatte ich parat. Ne?
Das sind aber Sektgläser, ne?
Einfach,
das sind
Sektgläser. Aber oh. Einfach gut. Ey, Champagner ehrlich? Schmeckt einfach richtig gut.
Das schmeckt richtig gut.
Oh, lecker.
So, Yannick muss jetzt abbrechen.
Voll. Yannick ist voll.
Also ab Minute 30 wird es für mich jetzt schwierig.
Übrigens, um eine kleine Vorschau zu geben, es gibt auch einen Spieler in der dritten Liga, der sich gedacht hat, Mensch, 4 zu 3, feiert Jubiläum, dem passe ich mich doch mal an. Und das klang dann am Wochenende so.
Was ist das für ein Fehler? Und Thiele wird eingeladen. Und da muss das Zweite sein. Und da ist es auch. Irgendwie kommt der Ball zum Thiele durch.
Ball abgefälscht, Thiele!
Dreierpack!
Und dann die Chance für Thiele zum Vierten.
Das ist der Wahnsinn. Das hat er nochmal für Jena gegen Wiesbaden gemacht. Und jetzt macht er das nochmal. Ja, 1, 2, 3, 4. Also wenn der eine Torprämie hat, kann er heute Abend direkt Bora Bora buchen. Timmy, Tormaschine, Thiele.
Er war auch kurz davor, aber hat sich dann gedacht, nee, komm, ich mach nicht Bora Bora, ich schalte mich gleich zu im 4:3 Podcast und deswegen ist Timmy Thiele nachher unser Special Guest heute hier auf der Couch.
Ja, geil.
Also wenn er sich an die Verabredung hält.
Ja, ja, doch, wir hatten gestern schon telefoniert, also. Der wirkte ähnlich wie Daniel Flottmann letzte Woche, der wollte nämlich schon direkt testen, wie dann der Ton ist, wie das Bild aussieht und so. Ich bin sehr gespannt und guter Dinge.
Freuen wir uns. So, was haben wir denn bis dahin?
Bis dahin haben wir einen Sieger beim Tor des Monats, Yannick.
Genau.
Oh. Nochmal
diese Woche,
eine Ehrung.
Genau, diese Woche waren ja, oder diesen Monat waren drei Drittligisten nominiert. Ott, Lex Zeiger-Lobinger und eben Notnagel vom VfB Stuttgart 2, der hat gewonnen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die 60er schieben sich ja an, das nächste Tor des Monats direkt zu gewinnen.
Ja.
September, weil gefühlt ist ja so, jedes Tor von den Löwen fällt per Weitschuss. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mittlerweile so ein Running Gag ist, aber kann ja nicht sein, dass jede Woche jetzt irgendwie ein Weitschuss-Tor fällt, oder?
Ich glaube, dass Tunay Dennis, der hat eine schöne heiße Tasse Jakobsen-Krönung getrunken. Ja, und den habe ich schon gemacht, den Gag, den wollte ich jetzt nochmal machen.
Also ich finde das Tor fast von der Flugbahn des Balles noch spektakulärer als das in Bielefeld. Klar, in Bielefeld...
Nee, ich fand das in Bielefeld wirklich besser, weil der direkt ins Tor geflogen
ja,
ist.
Ja,
ne?
Stimmt. Und das Stadion ist ja auch, das sieht dann auch stimmungsvoller aus, sowas. Also ich meine, wir reden jetzt hier über Nuancen, aber wenn du mal siehst, wie der Ball fliegt, ne? Also das ist ja kein nicht gerade, sondern der hat auch noch eine Flugkurve, also technisch auch richtig anspruchsvoll.
Ja. Man darf nicht vergessen, 1989 war ja das Tor des Jahres von Klaus Augenthaler, das ist ja so die Geburtsstunde des Weitschusstores gewesen heutzutage.
Gegen Uli Stein damals.
Genau, und mittlerweile ist es, schießen wir jede Woche so ein Tor, also da siehst du mal, wo wir hingekommen sind. Ne?
Hat aber sicher was auch damit zu tun, muss man auch ganz klar sagen, die Bälle sind ja auch anders beschaffen als damals. Mhm. Also das war ja damals, wenn die sich zum Beispiel vollgesogen haben im Regen, da waren das ja wie Steine.
Die also, waren doch auch so Schweineleder oder so.
Ja, sowas. Heute sagen ja auch die Torhüter, die heute, also die früher gespielt haben, wenn die nochmal so eine Trainingseinheit gemacht haben, dass die ganz anders fliegen, die Bälle.
Aber hast du jetzt gesagt, dass Dominik Notnagel Torschütze des Monats August ist?
Ja.
Hast du es gesagt?
Ja. So,
ah, da war ich
ja
gerade
so,
kurz
abwesend. Ja doch, nee, aber er hat gewonnen. Es war, also ich kann ja so ein bisschen Internas erzählen.
Es war ein
ganz, ganz heißes Rennen zwischen Ott und Dominik Notnagel, aber anscheinend haben die VfB-Fans dann doch nochmal am...
Hast du da gestanden mit diesem großen Postsack, wie früher Hans-Joachim Rauschenbach, der dann gezogen hat die Postkarte? Da gab es mal einen großen Skandal beim Tor des Monats. Du musstest Postkarten einschicken und dann hat irgendjemand, da hat Michael Rummenigge, glaube ich, die Postkarte gezogen und hat die einfach wieder zurückgeworfen. Man hat aber schon gesehen, wer das war in der Kamera. Und da gab es einen riesen Skandal, musste dann neu gezogen werden und sowas. Das war früher, ja, Sportschau live.
Wahnsinn, die Rummeniges. Der eine mit der Postkarte, die andere mit den Rolex-Uhren. Ne? Die Kriminellen.
Es war auf jeden Fall spannend. Irgendwann um, ich glaube, weiß ich nicht, 18:30 oder 19 Uhr kam dann das Ergebnis so reingereicht in die Regie. Und dann, Notnagel, okay.
Ansonsten, wenn wir auf die Spiele gucken, Dresden nullnummert sich wieder an die Tabellenspitze und kassiert ein bisschen Pfiffe. Ist das zu hartes Urteil der Fans, wenn man wieder Tabellenführer ist? Oder ist das wirklich zu wenig gewesen jetzt von Dynamo, vor allem zu Hause?
Ja, ich finde, man merkt das, also erstmal sind sie wieder an der Tabellenspitze. Wenn man sich sowieso mal das Tabellenbild anschaut, finde ich, erkennt man, dass es ja nicht die eine Mannschaft gibt, die da vorweg prescht. Und auch wenn du die Amplitude nimmst von oben bis ganz unten, ist es sehr, sehr eng beieinander. Ne? Also wenn du jetzt mal die zweite Liga und die Bundesliga damit vergleichst, kannst du das wirklich nicht, ist das eine andere Welt in der dritten Liga. Alle sagen, die Liga ist so eng und die Liga ist wirklich so eng. Ne? Und, aber trotzdem muss sich Dresden so ein Stück weit Gedanken machen, was die Heimauftritte angeht. Aber da sind wir ja bei dem Problem, was wir schon seit einem Jahr, seit ungefähr 49 Folgen sagen, dass es für Dresden einfach total schwierig ist, die Heimspiele zu gestalten, weil für jeden Gegner ist es halt das Spiel des Jahres. Und wenn du jetzt zweimal zu Hause nicht gewinnst, die Pfiffe fand ich schon ein bisschen schwierig. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber es muss wirklich nicht gut gewesen sein. Das hat ja auch Thomas Stamm nach dem Spiel gesagt. Aber trotzdem ist ja jetzt nichts verloren oder so. Ne? Man merkt ja, die anderen Mannschaften haben Probleme. Deswegen, die werden wahrscheinlich jetzt am Freitag einen ganz souveränen Auftritt in Dortmund hinlegen und dann ist alles wieder
aber Butter. Aber du sprichst einen Punkt genau an. Du kannst ja sagen, eine Mannschaft wie Dresden oder eine Liga höher wie Schalke, HSV, Köln, für die Gegner ist es egal, wie lange diese Mannschaften in der Liga spielen, immer das Spiel des Jahres. Ne? Dafür hast du ein größeres Stadion, du hast mehr Fans, du hast wahrscheinlich auch die Wucht und die finanzielle Ausstattung eines solchen Vereins, aber du musst diese Spiele ja immer bestreiten als Mannschaft. Und damit tun sich ja ganz viele Mannschaften schwer, ein Spiel zu machen. Und du musst als Zweites immer noch gucken, dass du die Absicherung nach hinten hast. Wenn der Gegner nämlich eins macht, verteidigen können alle mittlerweile über 90 Minuten. Und das ist das Problem. Aachen ist ja dann nochmal ganz speziell, wie die sich da in die Zweikämpfe reinhauen. Und ich finde, ich habe es teilweise gesehen. Ja, es war gestern auch relativ ideenlos. Du hast recht, wenn du dann auswärts dein Spiel wieder gewinnst, es wird keine Mannschaft durchmarschieren. Aber die haben natürlich schon die traumatischen Erlebnisse der letzten beiden Jahre da drin. Das ist klar. Und jetzt ist das noch alles zu verschmerzen. Aber wenn ihr in der Rückrunde so ein Spiel dann vielleicht nur einen Punkt zu Hause holst, dann ist es ein bisschen was anderes.
Und im letzten Jahr war es ja zum Beispiel so, bei solchen Spielen hatten die da 30 Torschüsse und haben davon keinen gemacht. Jetzt ging nach vorne aber nahezu nichts. Da muss man natürlich auch Gratulationen an Alemannia Aachen. Ich glaube, die sagen ja sogar, dass sie hätten gewinnen müssen. Ich glaube, dass diese Pfiffe nicht gekommen wären, wenn das in den letzten zwei Jahren nicht so alles schwierig wäre. Ich glaube, als Dresden-Fan denkt man sich jetzt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ne? Jetzt Herrgott gegen den Aufsteiger Aachen, dann macht man die kleiner. Klar ist Dynamo Dresden auch zwei, drei Dimensionen größer. Aber das darf nicht passieren, dass der jetzt auf einmal irgendwie sowas durch die Saison schwingt. Ne? Es sind am Ende 5 Punkte aus der englischen Woche. Die müssen wir jetzt hier heute beurteilen, weil wir ja nicht unter der Woche gesendet haben. Und dann ist das okay. Aber ich glaube, dass der Dresden-Fan gedacht hat, so, jetzt haben wir schon mal irgendwie 22 Punkte und die anderen können mal gucken, wie sie uns noch bekommen.
Trotzdem ist alles in Ordnung. Die Maßgabe ist der 2-Punkte-Schnitt. Du hast noch 8 Spielen, 17 Punkte. Also da brauchen wir jetzt auch nicht, also letztes Jahr war ja außergewöhnlich, dass du 40 bis Weihnachten hattest. Und unerklärlich ist der Einbruch in der Rückrunde gewesen. Ne?
Ja, und dann Arminia Bielefeld. Last-Minute-Sieg am Sonntagabend.
Das haben die gebraucht. Arminia Bielefeld. Da hat man gemerkt, okay, da ist jetzt, ne, das könnte jetzt irgendwie die englische Woche könnte wieder komplett die Stimmung nach unten ziehen. Und dann haben sie aber eben diesen stimmungsaufhellenden Moment, immer kurz vor Schluss. Das macht ja auch was mit dem ganzen Verein. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in so ein paar Wochen schauen wir auf dieses Spiel zurück und sagen, da haben wir es geschafft, uns eben nicht wieder runterziehen zu lassen. Mitch Kniat hat ja unter der Woche gesagt, gegen Stuttgart war es ja, ne?
Die genau,
Niederlage.
Die haben wir verloren,
ja. Ich habe einen schlechten Tag gehabt oder ich habe Fehler gemacht und sowas. Da wollte er natürlich den Fokus auf sich legen. Das kannst du einmal machen, das hättest du jetzt nicht nochmal machen können und sowas. Dazu war es natürlich ein Derby-Sieg.
Ja, ist es so.
Mehr ist nicht für Bielefeld aktuell.
Hochrisikospiel.
Hochrisikospiel, genau. Ich glaube, dass das ein entscheidender Sieg war.
Wegen den Fairler Sextouristen. Kennt ihr die?
Nein.
Nee. Das sind noch die Auswärtsfans. Haben noch immer eine Fahne im Auswärtsblock hängen.
Ja.
Da steht drauf Sextouristen. Dann sind immer so 50 Fairler sind dann immer auswärts unterwegs.
Naja.
Also. Ich hätte normalerweise auch immer gesagt, ah, so ein Spiel, das bringt dir was. Ich bin im Laufe meiner Karriere davon weggekommen, weil auch Spieler sagen mir, ja, das ist im Moment dann wichtig, weil du mit einem guten Gefühl in die Trainingswoche gehst. Aber wenn das Spiel das nächste 10 Minuten läuft, bringt das nichts mehr. Ich habe mich diese Woche von dem Gedanken verabschiedet, dass Bielefeld aufsteigen kann. Trotz des Sieges gestern.
Boah, was?
Ja.
Ich bin mehr denn je davon überzeugt. Also Strassi hat es eben richtig gesagt, dieses Spiel, also letzte Woche Samstag war ich auf der Alm, da war die Welt rosarot, nicht verloren, ungeschlagen gegen die Löwen, kassieren eine blöde Niederlage. Dann das Spiel in Stuttgart war schon krass und jetzt war so ein Decider, würdest du ja sagen, Veggie.
Ja. Aber Veggie, da musst du ja jetzt schon klar 3 Mannschaften haben, die deutlich stärker sind als Bielefeld.
Nein.
Jetzt schon so früh.
Ja, aber ich würde...
Wer wäre das denn, außer Dresden?
Es ist mir offensiv einfach zu wenig, was die Arminia anbietet. Ich würde mich freuen, ich habe eine Schwäche für die Arminia und auch für die Alm, aber es ist... Ich finde, nach diesem Saisonstart, den man noch hat, wir haben ja alle gedacht, die nehmen wirklich tatsächlich die Euphorie nach dieser Rettung mit oder sowas. Auch Bielefeld muss ja meistens das Spiel machen. Ich glaube übrigens, dass es für Fair leider eine ganz schwere Saison wird, weil die gerade im Moment überhaupt kein Spielglück haben, so in dieser Anfangsphase der Saison. Das kann man schon irgendwie sagen. Nee, es ist mir einfach nach vorne ein bisschen zu wenig. Und wenn du jetzt 3 Mannschaften haben möchtest, die ich besser finde oder wo ich glaube, dass sie, da sage ich, die 3, die vorne sind, die glaube ich bleiben auch bis dahin. Ich glaube, dass zum Beispiel Wien auch lange oben dabei bleiben wird. Und sehe auch eigentlich immer noch Saarbrücken. Ich bin jetzt mir nicht sicher, wie lange das in der Konstellation so läuft. Die spielerisch irgendwie alle oder zumindest in dem, wie sie so ein Spiel angehen, besser finde. Ich glaube, dass Bielefeld nachher 5. oder 6. wird. Lass mich aber gerne eines anderen überzeugen. Ich wollte nur sagen, ich wäre mit eurer jugendlichen Unbekümmertheit, hätte ich vor 10 Jahren auch gesagt, das ist so ein Sieg. Da wirst du am Ende der Saison sagen, das war der Startschuss. Ich glaube es nicht, weil es mir zu wenig Offensivpower ist.
Vor 10 Jahren, da warst du doch auch schon 40.
Ja, gut, aber... Also damals war ich noch naiv.
Also ich finde, der Bielefeld-Sieg bestätigt eigentlich so die ganzen Statistiken, die wir in den ersten Wochen auch herausgearbeitet haben. Also zum einen treffen sie immer in der Schlussphase, sie drehen die Spiele und was, also die Statistik ist wirklich kurios, sie haben jetzt 9 Tore erzielt in der Liga, 9 unterschiedliche Torschützen. Das ist schon krass. Also eigentlich kannst du ja darauf wetten, das nächste Spiel muss ja Kersken treffen. Das ist ja einer
aber,
wenigen
aber 9 ist auch zu wenig, um zu sagen, mit einer Offensivpower...
Genau, also was wir schon mal diskutiert haben, dass Becker irgendwie der große... große Ersatz ist vorne. Es scheint es nicht zu sein. Er hat, glaube ich, noch nicht getroffen.
Und hier der Dings, der sich die Neun genommen hat.
Genau, der ist noch verletzt, Hiltermann. Aber Kania, das Tor, das war schon gestern richtig stark, muss man schon sagen.
Also ich verstehe, was Veggie sagt, weil Bielefeld hat natürlich auch Druck und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube aber schon, dass sie ein Wörtchen mitreden werden und dann gehen sie zusammen mit Viktoria Köln hoch.
Ich würde mich...
haben wir immer gesagt.
Ich würde mich freuen, Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV, also nicht falsch verstehen.
Und Energie Cottbus natürlich.
Energie Cottbus, ist es jetzt schon soweit?
Nein, ist noch nicht soweit, aber.
Aber ja. Also Energie, also ja, es ist noch nicht soweit, aber Energie Cottbus, ja.
Also das muss man mal ehrlich sagen. Strassi und ich haben uns ja darüber unterhalten auf dem Heimweg von Osnabrück und Asche über unser Haupt. Ich habe lange kein Live-Spiel mehr von Energie Cottbus gesehen, außer damals in der Relegation. Mal ab und zu eine Zusammenfassung, ist ja immer wunderbar, Sport im Osten, MDR, was da alles kommt, was da für Traditionsvereine rum. Aber mich hat selten eine Mannschaft in den letzten Jahren von der Spielanlage einfach so beeindruckt wie Energie Cottbus. Das sieht einfach nach wunderbarem Fußball aus. Und dass Pele das geschafft hat, das so zu implementieren, auch in einer Aufstiegssaison, wo die ja unfassbar unter Druck gestanden haben, dann verlierst du zum Beispiel mit Heike deinen besten Torjäger und die ziehen da so auf. Das war ein Klassenunterschied in Osnabrück.
Mehr dazu gleich.
Mit Timmy Thiele.
Ja.
Wenn er da kommt.
Klar kommt der. Ich habe eben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er macht heute 2 Podcasts.
Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und können noch über eine Mannschaft reden. Da ist die Laune gar nicht so gut. Da gehen wir ans Tabellenende zum VfL Osnabrück. Ja, jetzt mit dem neuen Trainer Pitt Reimers. Und dann gab es die Niederlage in Wiesbaden, 1-2. Und unser Reporter und Kommentatorenkollege Stefan Fuckert war vor Ort. Und
man muss dazu nur sagen, er ist ja gebürtiger Italiener. Stefano Pavone ist jetzt eingedeutscht, weil er eine deutsche Frau geheiratet hat. Stefan Fuckert, ne? Also
Pavone heißt übersetzt?
Der Pfau.
Genau. Der Pfau, er heißt der Pfau, ja. Fuckert.
Er war auf jeden Fall in Wiesbaden und hat uns nach Abpfiff dann mal eine Sprachnachricht geschickt.
Janek, Reggie, Strassi und Tobi, ich nehme euch mal mit, es ist gerade abgepfiffen worden. Das ist wirklich Fußball brutal für Pitt Reimers, den Debütanten, den Neuling. 79 Minuten, er hat nicht unbedingt heile Welt, aber du führst durch eine schöne Einzelaktion von Simakala. Es war Erleichterung, nicht unbedingt ein Befreiungsschlag, aber das Ergebnis stimmte. Dann die gelb-rote Karte, aber keiner hat wirklich gedacht, dass das hier nochmal einen Knick ins Spiel reinbringt. Aber offenbar dann doch. Zweimal Unordnung in Doppelschlag, mit dem niemand beim SVW in Wiesbaden wirklich gerechnet hat. Und Pitt Reimers, ja, was ist das für ein Typ? Unfassbar dankbar, dass er in dieser Liga angekommen ist, dass er einen Traditionsverein coachen darf und so motiviert gewesen. Es ist ein Typ, der Lust macht auf Fußball, der auch zur Bremer Brücke passt. Aber ich glaube, der wird in den nächsten Wochen merken, dass das echt eine harte Nuss ist, die er zu knacken hat. 17 Jahre hat er die Raute im Herzen gehabt, die Raute auf seinem Trikot bzw. seinem Hoodie. Und jetzt ist es ein Traditionsverein, da wollte er unbedingt hin. Aber es wird eine harte Aufgabe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mit jungen Spielern, glaube ich, wird der super gut zurechtkommen. Aber es ist trotzdem, der Tabellenstand und alles, was gerade da ist, ist einfach auch Basisarbeit. Und da wird es jetzt drauf ankommen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Hängende Köpfe, Pitt Reimers ist gerade nach vorne gegangen, geht zu seinen Spielern. Ich bin gespannt, was er mir gleich sagt und wie ihr das Ganze analysiert.
Wahnsinn, Stefan Fuckert, da war eigentlich alles drin.
Geil.
Ja? Man hat ihm noch die
wahrscheinlich ist er in Wien nachher wieder in die Disco gegangen, da hinter der Tribüne, da schwärmt er ja immer von.
Ich habe dieses Spiel natürlich in der Konferenz verfolgt und wir haben da drauf geschaut und haben gedacht, so brutal grausam ist Fußball. Ne? Also das Thema VfL Osnabrück, es ist in mehrere Unterthemen geteilt. Die Kaderzusammenstellung, siehst du jetzt, ist vor allen Dingen defensiv mangelhaft. Da gibt es nicht viele Varianten und wenn da dann noch 1-2 Leute wegbrechen, dann gute Nacht. Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit Jemfi, ja oder nein, der ist völlig außer Form, spielt er dann oft auch nicht oder dann doch wieder und eingewechselt und so weiter und so fort. Und das ist ja wie beim Schauspiel, da sagt man doch, wenn man einen Kinofilm macht, die Leute zum Weinen bringen, ist einfach, aber Comedy, das ist schwierig, ja, und so ist es dann auch. Du, ein Tor schießt du immer mal, aber du brauchst die defensive Struktur und da siehst du, Pitt Reimers hat das versucht, das wird er natürlich in den nächsten Wochen auch nochmal forcieren, aber diese Mannschaft hat taktisch Defizite, als hätte sie in der Vorbereitung auf was anderes gesetzt als auf Taktik. Das bricht so schnell zusammen. Simic sieht gelb-rot und danach ist finito la musica. Das ist natürlich auch brutal, sofort danach den Ausgleich, dann Ecke, sofort das Tor, das wird dann bestraft, aber ich wünsche ihm, dass er in den nächsten Wochen überhaupt die Möglichkeit hat. Normalerweise braucht er nochmal eine komplette Vorbereitung. Aktuell mache ich mir sehr große Sorgen, wir waren ja auch, Veggie hat es gesagt, an der Bremer Brücke gegen Cottbus, die haben die filetiert, das war Wahnsinn. Ich habe das noch nie erlebt an der Bremer Brücke, dass der VfL Osnabrück so abgewatscht wurde. Die waren tot. Wirklich.
Die Frage hätte ich jetzt auch heute an euch beide noch mitgebracht, wie ihr das erstmal die Stimmung so erlebt habt am Dienstagabend. Da war ja noch nicht klar, dass er kommt. Also ich finde es erstmal geil, dass Daniel Flottmann letzte Woche schon bei uns gedroppt hat, dass das ein heißer Name ist.
Ja.
Und deswegen die Frage an euch, wie habt ihr die Stimmung da wahrgenommen an der Bremer Brücke? Weil es ja jetzt schon, also auch vom Tabellenbild, sehr dramatisch ist, ne, was die Gegentoranzahl angeht.
Also ich finde es auch, dass die Situation wirklich dramatisch ist. Ich weiß auch nicht, ob wir uns alle auch immer so ein bisschen zu leicht machen. Das heißt immer Bremer Brücke, geile Stimmung. Das ist auch nicht immer so. Es muss schon was vom Platz herkommen. Also das wird mir eh viel zu groß. Ich war auch gestern beim 4-4 Köln. Zweite Halbzeit hast du da auch nichts mehr gehört. Also es ist schon so, dass Mannschaften auch in Vorleistungen gehen müssen. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir es ging, Strassi, dieses jahrelange, wir steigen auf, wir steigen wieder ab. Eigentlich in der dritten Liga kommen wir hoch, aber auch nicht gut genug, um uns in der zweiten mal lange zu etablieren, dass das irgendwie auch in den Leuten so ein bisschen... fast ein bisschen genagt hat irgendwie so. Es ist punktuell, siehst du es dann beim 2-2, da ist es dann laut. Es wurde auch unfassbar viel über die Schiedsrichterin gepöbelt am Dienstag. Das muss ich sagen, das hat mich auch echt ein bisschen gestört, weil die hat fantastisch gepfiffen gegen Cottbus. Und es reicht irgendwie, glaube ich, auch nicht immer nur darauf zu hoffen, dass diese Tugenden da sind. Trotzdem ist die Mannschaft, wenn du sie von den Einzelspielern siehst, Jumpy, Beermann, Engelhardt, Schwarz, das ist ja immer noch eine Mannschaft, wo du sagen musst, da musst du zumindest im oberen Drittel dieser Liga eigentlich spielen können. Deine Defensivstruktur bin ich vollkommen bei dir, weil die normal Leistungsträger sind, überhaupt das nicht bringen. Mir fehlt auch jemand, Gnase versucht so ein bisschen, der das Spiel leitet und strukturiert. Ja, und für Reimers ist es so, der hat beim HSV wunderbare Arbeit geleistet. Die sind vor 2 Jahren ja fast Meister geworden, hatten aber selbst sich beschnitten, wir steigen nicht auf. Dann sind alle weggegangen, dann hat er einen ganz schlechten Saisonstart gehabt und hat die Mannschaft wieder zusammengeführt. Aber diese Gemengenlage, Strassi hat es gesagt, du hast keine Vorbereitung. Die Stimmung ist jetzt schon eigentlich so ein Stück weit am Boden. Es soll jetzt auch entschieden werden, ob das Stadion überhaupt, wie das jetzt neu gebaut wird. Und du hast Spieler, die eigentlich alle oben mitspielen wollten oder eben nicht in der Liga geblieben sind, wo sie dachten, zweite Liga. Und die jetzt alle auf ein Ziel zusammenzuschweißen, das könnte so eine Saison wie Bielefeld letztes Jahr werden, muss man ehrlich sagen. Ich habe große Sorgen.
Da sind ja auch welche dabei, die wollen ja eigentlich gar nicht mehr da sein.
Genau, das meine ich ja.
Sagen, ne?
Ja.
Und ich glaube, das sind so Dinge, da brauchst du irgendwie so Dinge, an die du dich halten kannst. Also wir reden immer von so einem Konstrukt, Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und so. Ein Tesche, ja, der ist 37, glaube ich.
Der spielt gefühlt überhaupt keine Rolle mehr.
Der spielt gar keine Rolle. Also was ist das auch dann für ein Karriereende sozusagen? Auf den Typ musst du jetzt eigentlich setzen, weil er dann um sich herum, du musst jetzt einfach Ruhe da reinbringen. Wir haben jetzt über Schwarz, haben wir jetzt gerade auch gehört, werfen ihn in die Qualität rein, aber ganz ehrlich, also was ist das? Also, Schwarz ist jetzt für mich, hat er viele Versprechen, aber noch nicht viel eingelöst. So ehrlich muss man sein.
Ich möchte gerne noch was hinzufügen bei Strassi. Du hast gerade gesagt, viele Spieler, die eigentlich gar nicht mehr da sein wollten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich niemandem irgendwie was vorwerfen will, ohne dass ich es hundertprozentig weiß. Aber ich habe das in dem Spiel gesehen, als die Gegentore gefallen sind für Wiesbaden, hat man so ein paar Osnabrücker Spieler im Anschnitt gesehen, die haben sich gar nicht irgendwie jetzt dann geärgert oder aufgeregt, sondern haben es einfach so zur Kenntnis genommen, haben sich so Richtung Mittellinie oder Mittelkreis orientiert, so nach dem Motto, ist mir doch egal, was hier gerade passiert. Also da fehlt mir auch so ein bisschen das Feuer bei einigen. Und das war ganz am Anfang der Saison auch schon so. Das hat auch, glaube ich, Uwe Koschinat schon bemängelt am Anfang der Saison, dass bei einigen da einfach auch so ein bisschen die Einstellung fehlt.
Ich will jetzt noch nicht übertreiben, aber ich möchte das einmal reinwerfen. Wisst ihr, wir haben ja alle auch einen Verein, den wir seit 1000 Jahren begleiten und der uns emotionalisiert und da redet man darüber und man ist mal abgestiegen oder man hatte mal Abstiegssorgen und später sagt man dann, ja, aber ganz ehrlich, das war auch eine Söldnertruppe, ne, dieses Wort, das war auch eine Söldnertruppe. Und dann spricht man mit Protagonisten und hört, in der Kabine war immer nur Larifari, die haben sich nicht daran gejuckt um den Verein. Termine oder sowas wurden nicht eingehalten, es gab keine Mannschaftsabende oder wenn mal was initiiert wurde, dann kam keiner und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen jetzt die Verantwortlichen beim VfL Osnabrück drauf schauen. Wie ist denn da die Stimmung? Wie ist denn die Atmosphäre? Wie gehen die miteinander um? Weil das, was du gesagt hast, das konnte man in der Tat beobachten. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann ein paar Jahren davon reden, wenn der VfL durchgereicht wurde in die vierte Liga, das war eine Söldnertruppe, in Anführungszeichen. Das ist natürlich...
Appell Gänsehaut, ne?
Ja, habe ich hier. Da muss der VfL jetzt draufschauen und da appelliere ich an die sportlich Verantwortlichen, dass das nicht passiert. Das darf nicht passieren. Stellt euch vor, der VfL geht da runter und kommt nicht mehr zurück, weil viel Struktur, Geld und so ist dann jetzt auch nicht da.
Wahnsinn. Richtig Gänsehaut. So viel Drama am Montagmorgen. Also klar, ich weiß,
jetzt erstmal ein Shampoos.
Die Situation ist schon sehr dramatisch beim VfL, aber wir sind ja immer noch am 8. Spieltag.
Ja,
ne?
Also, ja, aber während den Anfängen.
Ja, ja. Also ich,
Übergangssaison,
ja,
ne?
Ist ja ganz klar, wenn du aus der zweiten Liga absteigst, dann hast du erstmal andere Erwartungen, wenn du in diese Liga kommst. Da sind wir beim Thema Demut, die Liga wieder annehmen und so. Und dann gibt es diese Einzelbeispiele wie Jumpy und Engelhardt, die wir vielleicht schon weg wollten, mit dem Kopf woanders waren und sich jetzt doch wieder committed haben. Das muss sich ja dann auch erstmal alles finden. Du hast eben die defensiven Probleme angesprochen. Was mir jetzt aufgefallen ist, schon die ganze Saison irgendwie beim VfL, für mich war der VfL eigentlich immer 4-3-3. Seit Jahren gefühlt spielen die das ja gar nicht mehr. Ne? Die spielen ja immer mit einer
Fünferkette.
Dreier- oder Fünferkette. Jetzt hat Pit Reimers mit dem Amoako zum Beispiel einen jetzt aus der Taufe gehoben sozusagen, ja, der jetzt das Spiel so ein bisschen lenken soll, der 19-Jährige, der ausgeliehen ist von Wolfsburg. Ich glaube, das könnte einer sein, der ja ein bisschen befreiter an die Sache rangeht, weil der auch einfach nicht sich keinen Kopf macht, einfach von extern kommt.
Verstehe ich, aber da muss ich rein, der Pete Reimers spielt doch nie Fünferkette, aber er muss, weil der Kader gibt nichts anderes.
Genau,
her.
Das meine ich.
Und das geht dann in Richtung, ja, sportliche Verantwortung. Wie ist der zusammengestellt?
Da bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin, aber für mich, ich habe es auch so verstanden, dass sie 4-3-3 spielen möchten, aber gefühlt ist es so, dass sie vielleicht 2-3 Spiele 4-3-3 gespielt haben.
Aber im Moment ist doch, glaube ich, ein bisschen das Problem. Eigentlich würde ich sagen, wenn du als Verein wie der VfL Osnabrück absteigst, dann hast du gar nicht so eine große Umgewöhnung, weil der ganze Verein kennt ja die dritte Liga und das, was in der dritten Liga gefordert ist, Zweikämpfe, Energie, auch von den Rängen, das ist ja eigentlich in Osnabrück alles da. Aber jetzt haben sie vor der Saison versucht, Koshinat wollte irgendwie spielerische Dinge implementieren und du hast jetzt Spieler, die vielleicht tatsächlich mit ganz anderen Ligen und Vereinen geliebäugelt haben und jetzt ist es gerade schwer, weil das, was du als Grundtugend mitbringen musst, ist nicht da. Dieses neue System ist auch noch nicht da und jetzt bist du irgendwie zwischen Baum und Borke und irgendwie weißt du gar nicht richtig, wofür die stehen.
8 Spiele, 17 Gegentore, so wie der Waldhof. Also, ja, ist ja vogelwild.
Finde ich schon auch.
Ja. Und gegen Cottbus kriegen die kriegen 8, wenn die da ein bisschen nochmal ranschmecken. Ja. Ja?
Genau.
Ich glaube, Pele Wollitz hatte so eine Dauererektion die ganze Zeit. Also das war unfassbar.
Sollen wir mal in die Vorstellung reinhören von Pit Reimers?
Ach so, das hat Philipp Kaufmann, der Geschäftsführer des VfL, erklärt, als er Pit Reimers kennengelernt hat. Ist schon ein bisschen was her und es hat uns an was erinnert, aber wir hören uns das erstmal an. Hier ist Philipp Kaufmann.
Pit und ich durften uns vor gut 1,5 Jahren dazumals in München kennenlernen. Champions League Viertelfinale, Bayern München gegen PSG. Ging beim Asiaten los mit dem Essen und sehr, sehr vielen interessanten Diskussionen rund über und um den Fußball und dann anschließend den gemeinsamen Besuch in der Allianz Arena.
Hat mich so ein bisschen an Tuchel und Guardiola erinnert, oder?
Beim Schumann waren die damals.
Statt Salzstreuer gab es dann einfach so Stäbchen und Soja.
Aber Reimers, muss man ganz ehrlich sagen, ist echt ein geiler Typ. Also ich habe den natürlich über den HSV und damals Flotti, kennt ihn ja auch gut, auch mal kennengelernt. Oh, da haben wir schon unseren
Apropos
Gast.
Geiler Typ.
Ja, ja, ja. Letzter Satz nur dazu. Und einer der ganz wenigen HSVer, die auch am Millerntor sogar ganz nett empfangen werden, weil das so ein verbindlicher Typ auch ist. So. Jetzt von geilem Typ zu geilem Typ.
Unverbindlich trifft auch zu, denn er ist pünktlich auf die Sekunde in der Leitung erschienen. Timmy Thiele, der Mann des Wochenendes. Herzlich willkommen bei 4:3. Hallo Timmy, grüß dich.
Servus, Björn.
Du wolltest doch einen ausgeben am Wochenende. Wie war denn die rauschende Siegesfeier?
Ja, du, die war ganz bescheiden. Also einen ausgeben tue ich in dieser Woche noch. Das mache ich dann aber entspannt, nicht nach so einem Spiel, sondern in der Woche kann sich die Mannschaft dann auf was freuen. Essen wir zusammen was Schönes.
Was heißt das? Was wird da Kredenz? Bringst du was mit im Zug 2 Stunden? Also Frikadellen oder sowas, damit jeder was von hat?
Nee, das muss dann natürlich ein bisschen einfacher sein. Da wird es was aus Cottbus geben. Ich werde die Mannschaft abstimmen lassen. So ist jetzt. Also da wisst ihr schon mehr als die Mannschaft, aber ich werde die Mannschaft abstimmen lassen.
Ah, guck mal.
3 Varianten und dann diesbezüglich.
Da kannst du ja eine Umfrage
Training
auf WhatsApp machen.
Beisammen sitzen.
Aber Timmy, 3 Varianten, das ist doch Quatsch. Es müssen noch 4 Varianten sein.
Ja, hast auch wieder recht. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf hier bei euch, ne?
Ja, wir haben Champagner. Möchtest du einen Schluck? Wir feiern heute 50. Ausgabe.
Lasst es euch gut gehen, ey. Ja. Auf euch.
Ja, wer 4 Tore macht, der ist bei 4-3 natürlich genau richtig. Hast du Lust, vielleicht deinen Viererpack nochmal anzuhören vom Wochenende?
Klar.
Dann sind hier nochmal deine 4 Tore vom vergangenen Wochenende.
Was ist das für ein Fehler? Und Thiele wird eingeladen. Und da muss das zweite sein. Und da ist es auch. Irgendwie kommt der Ball zum Thiele durch.
Ball abgefälscht. Thiele! Dreierpack! Und dann die Chance für Thiele zum vierten. Das ist der Wahnsinn. Das hat er nochmal für Jena gegen Wiesbaden gemacht. Und jetzt macht er das nochmal. Ja, 1, 2, 3, 4. Also wenn der eine Torprämie hat, kann er heute Abend direkt Bora Bora buchen. Timmy, Tormaschine, Thiele.
Hast du gemacht? Gebucht schon?
Nee, aber das hatte ich noch gar nicht gehört gehabt irgendwie. Das mit Bora Bora, da habe ich gar nicht
hat
gehört.
Er geil gemacht, der Mann. Timmy,
das ist geil.
Timmy, Frage, wenn man dich ja schon lange beobachtet, wie ich das auch darf. Für mich eigentlich warst du immer ein Stürmer, wo ich gesagt habe, der kann eigentlich auch mindestens zweite Liga spielen. Auf der anderen Seite machst du so einen Aufwand im Spiel immer. Du bist ja nur unterwegs und manchmal habe ich dann das Gefühl, dass vielleicht so diese allerletzte Konzentration, wenn man so viel läuft, das sagen ja viele Stürmer, diese Strafraumstürmer, die stehen ja oft nur so ein bisschen rum und haben dann die Konzentration im Kopf, dass es daran gescheitert. Was ist denn jetzt eigentlich seit dieser Woche passiert? Weil du machst dieses erste Tor in Osnabrück, das ist ja Weltklasse, wie du den runterpflückst, und die Tore jetzt gegen Saarbrücken, die fallen dir ja teilweise fast vor die Füße. Was ist jetzt gerade hier passiert in den letzten 5 Tagen?
Das ist, Thomas, das ist eine gute Frage. Also zum Thema intensives Laufen, ja, das ist halt meine Spielart, war sie halt schon immer. Aber, und auch das stimmt natürlich, dass man dann ab und an mal, wenn man dann mal eine Chance hat, im roten Bereich ist. Aber dahinter will ich mich halt auch nicht verstecken, ne, weil bringt auch nichts, am Ende muss ich die Dinger trotzdem wegmachen. Habe ich dann das ein oder andere Mal halt verpasst. Aber ich versuche immer noch, auch jetzt noch mit 33, mich stetig zu verbessern, an Stärken und Schwächen zu arbeiten. Und mal klappt es besser, mal schlechter. Und jeder weiß, der schon mal gespielt hat, es gibt so eine Spieltage wie da jetzt, zum Beispiel den. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte im gesamten Spiel 5 Torschüsse, aber so war es damals bei Jena auch. Da gehen halt 4 rein. Was passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich habe nichts geändert, alles genauso gelassen wie beim Alten. Nur das, weiß ich nicht, ich sage ja immer, das Glück kommt mit dem Tüchtigen. Und ich arbeite wirklich eigentlich sehr akribisch und schon immer sehr wild, sage ich mal. Und deswegen ist es jetzt einfach die Belohnung dann, denke ich, für die letzten Jahre, Monate, Tage.
Ich bin ein bisschen überrascht, Yannick, dass das noch nicht kam. Der 4. Treffer von Timmy Thiele war sein 50. Drittligator. Ich dachte, das kommt von dir noch.
Ich habe es nochmal nachgeschaut. In der Mappe ist es nur der 49. Deswegen habe ich es nicht mitgebracht.
Welche Statistik stimmt denn dann?
Ja, ich würde mich immer an den Datendienstleister halten. Ja? Deswegen,
Timmy, weißt du es? Hast du 49 oder 50 Drittligatore?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber vorhin, habe mich natürlich vorbereitet, habe ich geguckt, mal bei Kicker auch reingeguckt. Weil mein bester Freund mich, wir waren ja vorhin Gassi, hat er mich gefragt, wann jetzt mein 200. Spiel ist, ob es schon war. Ich sage nein, und da haben wir geguckt, wie viele Spiele ich habe. Und dann habe ich es gesehen, habe ich meine Tore gesehen. Also bei Kicker steht 50.
Ja.
Aber wir müssen vorsichtig sein, weil bei Kicker steht noch, ich habe nur 2 Vorlagen. Das ist ein Witz, weil das stimmt nicht. Da müssen wir nochmal mit dem Kicker reden. Das stimmt so nicht, ich habe mehr Vorlagen als 2. Also weiß ich nicht, ob wir die 50 vom Kicker nehmen können.
Na gut.
Das hatte ich aber schon oft, dass der Kicker sehr streng ist mit Vorlagen. Da ist die Zahl meistens niedriger als in anderen Statistiken.
Also ich habe bei Kicker und Transfermarkt geguckt, da steht jeweils 50 Tore, aber wir glauben natürlich dem Bucket-Dienst. Das heißt, der 50. Treffer steht noch bevor.
Ja gut, aber am Wochenende nochmal die Chance.
Du hast gesagt, du warst mit deinem besten Freund Gassi gehen. Nimmst du ihn denn dann an die Leine oder wie macht ihr das?
Ja, aber eng, ne? Ganz eng.
Aber Timmy, jetzt hast du gerade gesagt, du kannst dir das gar nicht so richtig erklären, wo das herkommt. Es passt natürlich aber zu eurer Mannschaft. Ihr habt jetzt den 4. Sieg in Serie, glaube ich, war der 4., ne? Oder der 4. Sieg in Serie.
Ja.
Ihr findet euch auf einmal ganz oben in der Tabelle wieder. Es läuft einfach. Was hat so Klick gemacht, dass ihr auf einmal jetzt so in der Liga angekommen seid und ja, solche Spiele macht?
Ich glaube, deswegen verrate ich jetzt hier auch nichts. Trainer hat das, glaube ich, selber mal erwähnt gehabt. Wir hatten eine Teamsitzung nach den ersten 2 Spielen und ja, da kam dann einiges zu Wort und meiner Meinung nach waren es dann, weil ich natürlich auch da Partei ergriffen habe und mal ein bisschen losgelegt habe mit der Mannschaft zusammen, was jeder Einzelne halt glaubt, was das Problem ist aktuell und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor auch ist, einfach in einer Mannschaft, ne, wo so viele Charaktere aufeinandertreffen, so viele verschiedene Eigenschaften. Und da haben wir zusammengesetzt und gesagt, okay, das und das können wir halt richtig gut und woran hapert es im Moment? Und wenn wir das und das abstellen, dann wird die und die Position auch besser oder der Spieler in der Position. Und ja, das war eigentlich, würde ich sagen, der offene Diskurs, den wir geführt haben.
Habt ihr in diesem Gespräch dann auch irgendwie Kritik in Richtung Trainer geäußert? Also ging das so im Ping-Pong?
Nee, gar nicht. Also auch wenn es jetzt so gewesen wäre, dass wir da dem Trainer die Schuld geben würden, wäre das so gekommen, ja. Aber Pehl ist auch so ein Typ, den kannst du das auch sagen. Das ist ja das Angenehme bei ihm, ne? Das ist ein sehr reflektierender Mensch. Der nimmt das auch nicht böse auf, wie vielleicht der ein oder andere in meiner Karriere, den ich schon mal kennengelernt habe, sondern der denkt dann schon drüber nach. Man kann mit ihm definitiv diskutieren. Also soll es schon mal gesagt sein. Aber nee, das war wirklich offen von Trainerteam, von den Spielern, die Spieler untereinander. Wie gesagt, und da haben wir dann einfach für uns einen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, okay, daran liegt's, das stellen wir ab. Wir haben es gemacht und seitdem läuft's besser.
Und was sind dann genau die Probleme gewesen, die ihr abgestellt habt? Weil dann nach den ersten zwei Spielen musste man ja schon wirklich Angst haben um euch, vor allem was die Defensive angeht.
Ja, genau. War ein großes Thema. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ihr wisst ja, bei mir gibt's halt auch immer ein Stück, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also, ja, ohne jetzt durch die Blume zu reden, aber das ist, wir haben halt gesagt, wir hatten Probleme beim normalen Viererkettenverhalten. Wir haben nicht agiert, wie eine normale Viererkette agiert. Wir haben zu oft den Sechser hinten reinfallen lassen, sodass wir dann unsere Achter nicht mehr in den Halbräumen hatten, wo sie hingehören, sondern sie waren dann schwimmende Sechser. Haben wir gefühlt drei Innenverteidiger auf dem Platz. Kein Sechser, sondern zwei schwimmende Achter, die Sechser gespielt haben. Dadurch hatten wir natürlich kein Positionsspiel in den Achterräumen für den zweiten Ball. Dadurch wirkt es dann so, als wenn drei vorne anlaufen und der Rest ist mit einem riesen Loch verbunden. Und am Ende hatten wir immer eine Überzahl in der Box, aber haben trotzdem den Gegner nicht stellen können. Und das einfach auf Grundlage dessen, dass wir, einfach vereinfacht erklärt, die Position nicht so bestückt haben, wie sie bestückt sein sollte. Das heißt, das Positionsspiel ohne und mit Ball war nicht gut genug.
Ist also bitter, ne? Der Laie schaut einfach nur auf die Defensive. Jetzt funktioniert die Offensive, jetzt wird die Offensive gefeiert und die Defensive ist wieder scheißegal. Das ist schon ein bisschen unfair irgendwie.
Aber wir haben es ja auch im Prinzip gesagt, die Achter schwimmen. Das ist klar. Das war uns auch bewusst, Timmy.
aber Timmy, man muss ja noch eins sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Organisation anscheinend besser ist. Natürlich ist das die Grundlage. Aber wie ihr auch Fußball spielt, also da muss ich dann schon wirklich sagen, als Aufsteiger, klar, ihr musstet ja wahrscheinlich in der Regionalliga auch immer das Spiel machen, aber das so durchzudrücken mit einer Selbstverständlichkeit, das sieht ja nach richtig gepflegtem Pele-Wollitz-Fußball aus. Bist du eigentlich selbst überrascht, wie ihr teilweise auch etablierte Drittligamannschaften gerade links und rechts von vorne nach hinten spielt?
Ehrlich gesagt, überrascht bin ich nicht. Entschuldigung, weil vor allem, also ich kenne ja die Liga, ich habe ja da schon ein paar Jahre gespielt und das ist ja nichts Weltbewegendes. Wir haben alle auch sehr, sehr gute Einzelspieler, aber am Ende ist es halt ein Mannschaftssport, das darf man einfach nicht vergessen. Und wir haben es die letzten Jahre immer wieder gesehen, das ist halt auch kein Selbstläufer als großer Traditionsverein oder mit großen Namen, die ich habe selber miterlebt, in Lautern zum Beispiel, da marschierst du nicht einfach durch, obwohl du keine Ahnung, wie viele Zweitligaspiele im Kader hast, das ist halt so. Da geht es halt um so viele Punkte am Ende, die du auf den Platz bringen musst, wie ihr gerade auch erkannt habt, wie es bei uns dann halt ist. Positionsspiel mit, ohne Ball, die Idee dahinter, Fußball zu spielen und dann einfach steht und fällt natürlich auch vieles mit dem Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers, wie es dann im Kollektiv auftritt. Und das gelingt uns aktuell einfach sehr, sehr gut und deswegen sagt ihr auch, dass es rein optisch betrachtet gut aussieht.
Aber jetzt kommt ja das, wo dann alle drauf schauen. Jetzt müsst ihr nach Hannover 96-2, ne? Und da denkt dann natürlich jeder, das ist ja locker, das kriegen wir hin, ne? Die haben jetzt aber gewonnen, die haben sich auch, glaube ich, zusammen eingeschlossen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn ihr das Ding zieht, dann sage ich, dann bleibt ihr bis zum Ende auch in diesen Regionen da oben.
So, erstmal dein Wort und Gottes Ohr. Straße, das wäre super, wenn das so wäre. Aber ja, das ist ein wichtiges Spiel, genauso wie das danach oder das jetzt davor war. Aber ich weiß, was du meinst, worauf du anspielst, ist Hannover 96-2, könnte man jetzt denken, ist jetzt keiner von oben, aber ihr wisst selber, vor allem du hast so viele Spiele schon begleitet, es wird ein hartes Spiel, sehr hart umkämpft, hoffe natürlich, und das glaube ich, dass die ADI Arena einen guten Platz hat, weil ein guter Platz kommt uns entgegen, dementsprechend freue ich mich auf das Spiel.
Wie ist das denn eigentlich? Pele hat uns verraten, dass du auch mal in Berlin bleiben darfst einen Tag, weil du ja ein bisschen älterer, verdienter Spieler bist. Wie ist das dann morgens? Rufst du dann an und sagst, ich bin gerade Gassi gegangen, habe die Leine verloren, ich komme heute nicht? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, das ist ein bisschen komplizierter eigentlich. Das ist so, jetzt zum Beispiel jetzt nach dem Spiel, ne? Dann ist halt die Regelung da, dass ich dann gegebenenfalls, so wie jetzt auch nach dem Spiel gefragt habe, ob es okay wäre, wenn ich jetzt mit meiner Familie nach Hause fahren darf und mein sozusagen mein Rest-Programm, also dieses Recovery-Programm, was ich jetzt am Stadion absolvieren würde, was denn aussehen würde, im Kraftraum eine Stunde zu verbringen, das heißt Fahrradfahren und danach Mobility und ein bisschen Krafttraining zu absolvieren. Diese Möglichkeit habe ich ja bei mir zu Hause auch. Und dementsprechend ist er dann so lieb und so frei, dass er sagt, nein, weißt du was, bleib zu Hause bei deinen Kindern und mach das Programm bitte zu Hause. Aber er kann sich auch darauf verlassen, dass ich es mache. Also deswegen.
Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben gestern schon kurz off the record gesprochen, wie man ja so schön sagt. Da ruft, ja. Ruft er an und sagt, ja, ich springe gleich noch in den See. Ich so, ja, ist klar. Und bist du noch in den See gesprungen oder nicht?
Ja, das ist verständlich. Du folgst mir doch, glaube ich, oder? Oder folgst du mir nicht mehr?
Bist du enttäuscht? Bestimmt. Natürlich. Jetzt wieder nach den vier Toren.
Ich war enttäuscht am Anfang.
Strassi ist Erfolgsfan.
Ja,
der
hat auch gesehen. Ich sage jetzt mal natürlich, ich war baden, ja.
Was ich mich gefragt habe, wenn man so einen privilegierten Status hat, ist das so? Kannst du das mit vollster Wahrheit sagen, dass jeder in der Mannschaft dir das gönnt? Oder gibt es da auch irgendwelche, die sagen, warum habe ich das nicht? Ich muss immer am Sonntag noch zum Stadion.
Das ist echt eine gute Frage. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Ich müsste ein bisschen ausholen, um das euch zu erklären, damit ihr versteht, warum da keiner was gegen hat. Soll ich das mal erzählen? Okay, also es ist so, wie die überhaupt die Situation gekommen ist. Am Anfang habe ich ja in Cottbus bin ich ja immer geblieben, ne? Also ich bin dann in der Woche 3-4 Mal da geblieben, habe da ein Hotel gehabt und somit konnte ich das dann immer relativ simpel verbinden, ne? Bin ja nicht gependelt wie jetzt. Weil die Entfernung sind ja, was sind das, 170 Kilometer mit dem Auto, One-Way, also 340 am Tag. Muss dazu sagen, ich hasse es, unproduktiv zu sein, habe ein Riesenproblem mit. Habe ja auch meine Modefirma, wie du weißt. Und deswegen fahre ich immer Bahn. So, war aber erst jetzt so, weil, und jetzt kommt eigentlich die Situation, wie sie gekommen ist, dann damals kam ein Kita-Gespräch. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie das ist. Da kam so ein Kita-Gespräch raus, weil meine Frau meinte, eigentlich ist alles in Ordnung. Und dann hat die Kita-Leitung uns mitgeteilt, dass mein Sohn damit gar nicht klarkommt. Überhaupt nicht. Also immer wenn ich war ja dann zum Beispiel, ich war Montag da, Dienstag, Mittwoch nicht da, Donnerstag da, Freitag, Samstag nicht da. Und immer wenn ich dann da war und nicht wieder, dann wieder gegangen bin und er aufgewacht und Papa nicht da war, hat er in der Kita in der Ecke gestanden eigentlich nur. Also wirklich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Hat mit keinem gespielt und dabei ist er ein lebensfroher Junge. Und irgendwann hat er sich dann mal geöffnet und hat dann so gesagt, ja, er will hier nicht sein, er will zu seinem Papa, er will dahin, wo Papa ist. Und dann haben die gesagt, wo ist denn Papa? Er hat gesagt, in Cottbus, er will nach Cottbus, er will. So, da hat natürlich meine Frau heulend angerufen und gesagt, du musst aufhören. Ich so, was? Aber ich kann nicht aufhören, immer. Brennst du, oder? Ja, und dann habe ich ja gesagt, ich habe zu viel Leidenschaft noch für Fußball einfach. Aber meine Familie ist halt das A und O. Ich bin halt ein riesen Familienmensch, muss ich dazu sagen. Da bin ich zu Pele rein. Und bin ihm bis heute auch sehr dankbar dafür. Bin rein und habe ihm das halt geschildert. Hab gesagt, Trainer, ich habe ein Problem. Weil der wollte am Anfang auch nicht, dass ich pendel. Deswegen auch das Hotel, weil ich halt zu alt bin. Ne? Wegen Muskulatur hier und da ist halt nicht so optimal. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt, dass mein Sohn hier riesige Probleme hat. Das nicht so ganz verarbeiten kann. Und es gibt zwei Optionen, entweder ich löse jetzt auf oder wir finden eine Lösung. Und dann hat er gesagt, ja, also Familie geht immer vor und deswegen würde er gerne eine Lösung finden, weil ich wäre ihm zu schade, um aufzugeben, weil ich bin für ihn ein zu wichtiger Spieler. Und dann hat er gesagt, pass auf, dann hat er diesen Vorschlag gemacht, wie nach dem Spiel, dass ich dann mal zu Hause bleiben darf oder mal in der Woche, wenn so ein Training, keine Ahnung, so ein Eck und Weg oder so, dürfte ich dann mal zu Hause bleiben. Und da meinte ich zu Taylor, das wäre toll, das wäre sensationell für mich, gerade in der Anfangsphase. Und dann meinte er, aber er findet es halt nicht so gut mit dem Pendeln. Da habe ich gesagt, aber mach dir keinen Kopf, ich verspreche dir, meine Leistung wird nicht drunter leiden. Und da haben wir sozusagen den Kompromiss gefunden. Er hat es der Mannschaft dann gesagt, erst dem Mannschaftsrat vorgestellt, die Idee, die da mitgeht, ob das in Ordnung ist. Und dann der ganzen Mannschaft und alle haben gesagt, natürlich, uns ist einfach wichtig und da bin ich der Mannschaft einfach sehr dankbar. Hauptsache Timmy ist dann da. ja, weil wenn ich dann da bin, kann man sich auch eigentlich auf mich verlassen. Ich gebe immer 110%. So ist die Regelung gefunden worden. Seitdem pendle ich halt.
Wahnsinn.
Schön.
Vor allem steht er dann morgens um 5:30 an der S-Bahn und fährt dann Richtung Cottbus. Irre. Inwiefern hast du dir denn dann auch Druck gemacht in den ersten 2-3 Spielen, wo du halt nicht getroffen hast? Weil wenn die Mannschaft so hinter dir steht und dann von dir auch verlangt, wenn du in Anführungsstrichen so eine Sonderrolle hast und dann nicht die Tore lieferst, für die du ja eigentlich da sein solltest, inwiefern war da noch Druck schon da in den ersten Spieltagen?
Für mich persönlich gar keiner. Der wird natürlich gerne mal von außen gemacht. Ich will immer ein Tor schießen, klar. Also, aber meine Arbeit definiert sich nicht übers Torschießen. Gerade nicht in dieser Mannschaft. Wenn man sich die Spiele mal ein bisschen anguckt, dann sieht man ja auch unabhängig von meinen Toren gegebenenfalls die Wichtigkeit oder den Faktor, den ich dann einnehme in meiner Rolle als Mittelstürmer. Und das ist das, was eigentlich netterweise die Mannschaft und auch das Trainerteam so sieht. Also ich werde hier nicht nur an den Toren gemessen, auch wenn es schön ist, dass ich jetzt aktuell natürlich treffe, aber eher an dem, wie ich für die Mannschaft, was auch Thomas gesagt hat, wie die Mannschaft arbeite, was ich versuche für die Mannschaft zu leisten. Und darüber werde ich eigentlich eher definiert bei der Mannschaft als über Tore.
Und natürlich über deinen herausragenden Modegeschmack. Du bist ja, man sieht es, nicht nur Fußballer, du bist allen voran Model. Und du hast es gerade auch gesagt, du hast eine Modemarke. Könntest du uns nicht mal einkleiden?
Können wir gerne drüber sprechen. Es ist ja so, dass das, was ich damals, wo ich bei euch bei Magenta war, da hatte ich ja die Idee, also da habe ich ja schon mal angefangen gehabt, ne, mich so reingeschnuppert in die ganze Modewelt, muss ja dazu sagen. Das ist übrigens jetzt, das ziehe ich hier zum ersten Mal, das habe ich noch nicht mal auf meinem Kanal erzählt, aber ich habe ja ein neues Modelabel, ne, das damals war sozusagen so ein Reintauchen in die Modewelt, anschauen, wie es funktioniert. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich komplett drin. Ich habe einen eigenen Designer, ich habe ein großes Team mittlerweile. Und werde mit meiner neuen Firma hoffentlich nächsten Monat launchen. Also es wird was Großartiges werden. Da könnt ihr euch auch was freuen, wirklich jetzt. Ja, und dann können wir uns gerne drüber unterhalten. Dann schicke ich gerne mal ein Paket raus an euch.
Jo, machst du das in Berlin oder in Cottbus? Wir würden noch vorbeikommen, wenn es Häppchen und Champagner gibt.
Ja, auch da lasse ich mit mir reden, ist kein Problem. Du, euch vier Ganoven mal hier bei mir zu Hause, das ist auch mal ein Bild für die Götter. Ja.
Das wäre geil.
Schön, dann wünschen wir dir da auf jeden Fall viel Glück und dass du dann, damals hat doch Modest, hat doch Kaffee von sich versteckt am Tor und hat doch dann den Torjubel mit dem Kaffee. Oh, und du machst das einfach mit deinem neuen Pullover oder sowas.
Ja, kriegst du wahrscheinlich Ärger vom DFB.
Ja, wollte gerade sagen.
Oder möchte ich Pele Wollitz mal hören, was der dann sagt, wenn du das machst.
Wobei der Modegeschmack von Pele Wollitz ist sehr cool, ne? Der steht immer sehr lässig und mit Kappe und vor allem mit den Händen in der Tasche, finde ich schon sehr stark.
Ja, ihr hört es ja raus, grundlegend. Ist ein lässiger Typ, mit dem lässt sich's gerne arbeiten und gut arbeiten. Und sein Swag ist natürlich auch sensationell. Vielleicht muss ich ihn mal einkleiden am Spieltag.
Ja, das wäre geil.
Timmy, dann wollen wir dich jetzt in die Woche entlassen. Genieß noch ein bisschen deinen Viererpack. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir wünschen weiterhin alles Gute und eine tolle Saison mit Energie Cottbus. Liebe Grüße.
Vielen lieben Dank, liebe Grüße zurück. Schönen Tag noch.
Mach's gut. Danke,
dass du da warst. Tschüss,
Servus, ciao. Es ist einfach ein Typ. Weltklasse.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, und wie gesagt, einer, der die 10 Jahre Magenta Sport auch total geprägt hat.
Ja, total.
Also den haben wir ja wirklich bei so vielen Vereinen auch gesehen in der dritten Liga.
Ist auch immer schön in der Recherche, wenn man so viele Anknüpfungspunkte hat. Also bei Lautern gespielt, als die abgestiegen sind. Der ist mit Aachen abgestiegen in die vierte Liga damals, 2013. Ne?
Der hat bei Viktoria Köln gespielt.
Genau, der ist mit Jena damals aufgestiegen in der Relegation gegen Viktoria, gegen Antwerpen und Co. Also der hat schon echt viel auf dem Kerbholz.
Und wurde sicherlich 49 bis 50 Mal von Thomas Wagner interviewt. Das müssen wir gleich nochmal im Kicker nachlesen.
Ja, ich folge ihm jetzt.
Ja?
Jetzt erst.
Wahnsinn.
Nee, ich war nach dem Saisonstart entfolgt. Nein, tatsächlich. Nein. Aber es war halt, was ich an dem wirklich mag, wir haben ja die Geschichte, müssen wir nicht auswalzen, aber es war echt so lustig, in Osnabrück den zu sehen, so ein Smalltalk. Es gibt ja so Spieler, die kennst du dann über all die Jahre und der hat immer so einen frechen Spruch und so ein Grinsen. Da freut man sich einfach schon zu nehmen. Und dass der dann wirklich sagt, ich mache einen Doppelpack, das war halt einfach geil in Osnabrück.
Ja. Ist einfach erfrischend, ja. Mhm.
Eine Sache haben wir noch zum Schluss und zwar hören wir jetzt eine Sprachnachricht von einem Fan von Arminia Bielefeld. Die hat er uns geschickt nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo sie verloren haben. Und er möchte da gerne, dass wir da mal über eine ganz besondere Sache sprechen.
Guten Morgen, liebes 4:3-Team. Erstmal schöne Grüße an alle. Hier ist der Finn aus Bielefeld und ich wollte mich mal zu dem Spiel gestern meines Sportclubs aus, aus Bielefeld, beim VfB Stuttgart 2 äußern. Und zwar hat meine Arminia auch verloren aufgrund eigener Fehler und nicht gemachter Tore. Allerdings ist dann doch schon stark aufgefallen, dass auch der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag gehabt hat, beziehungsweise, ich glaube, wenn man beide Parteien fragt, nicht gut gepfiffen hat. Was ich mich als Frage stelle, ist, ihr holt ja immer nach dem Spiel gewisse Spieler zu Interviews ran und ich fände es schön gefunden, beziehungsweise ich finde es schön, wenn Schiedsrichter auch immer äußern zu gemachten Fehlern, die halt auch sehr oft Spiele in Richtung lenken, beziehungsweise Spiele entscheiden können. Und da wollte ich fragen, ob das, wie ihr allgemein das Schiedsrichterniveau findet in der dritten Liga. Ich habe oft das Gefühl, dass die Schiedsrichter dann mal gefühlt ausprobiert werden, wie sie pfeifen. Und deswegen wollte ich fragen, wie ihr allgemein das Thema Schiedsrichterniveau in der dritten Liga seht und wie das mit Anfragen zu Schiedsrichtern nach dem Spiel zu Interviews geregelt ist.
Ja, die Schiedsrichter ist natürlich erstmal schwierig. Also wenn, dann sind es ja immer dann Einzelfälle sozusagen. Also einmal muss man sagen, wir sind in der dritten Liga. Natürlich werden da junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen pfeifen, weil das ist nun mal die dritte Liga. Dann kann man in die zweite, in die Bundesliga. Aber verallgemeinern würde ich das gar nicht. Im Gegenteil, ich sehe sehr oft sehr gute Schiedsrichterleistungen. Wir waren jetzt, Veggie, du hast es gesagt, wir waren in Osnabrück. Bei der emotionalen Gemengelage, dann auch bei dem Spiel, ne, 5:2, du hast da einen Gegner, der dann auch irgendwann das Kotzen bekommt, mal salopp gesagt, und Fabien Michel zum Beispiel hat das sensationell gemacht. Wir haben da richtig gute Talente, die aber auch Fehler machen. Und das ist ja wohl erlaubt, ne? Das wird auch immer wieder passieren, denn das sind Menschen und da gibt es keinen Videoassistenten und das sage ich Gott sei Dank, weil dann hätten wir noch mehr Larifari. Dann gibt es natürlich so Sachen wie das große Wort Respekt. Ne? Respekt dem Schiedsrichter gegenüber, aber auch Respekt vom Schiedsrichter. Oftmals, nee, manchmal habe ich das auch beobachtet, dass sich vor allen Dingen Schiedsrichter, die nicht immer dritte Liga pfeifen, sondern von oben sozusagen runterkommen, und damit meine ich jetzt nicht Aytekin Itrich, dass die sich so ein bisschen aufbauen und von oben herab agieren. Das bringt natürlich nichts in so einer Liga, die eher davon lebt, dass es ein Miteinander ist. Und dann gibt es sicherlich auch so Situationen wie, ich war am Freitag in Unterhaching, gegen Sandhausen, Marc Unterberger sieht die rote Karte. Er hat am Dienstag noch die Schiedsrichter kritisiert oder wie mit ihm umgegangen wurde. Und am Freitag sieht er dann rot, weil der vierte Offizielle fühlte sich von ihm bedrängt. Das kann ich verstehen, aber er hat ihn nicht geschubst. Ihr habt es ja alle auch geschaut. Da gibt es dann irgendwie, auf einmal hört die Kommunikation auf. Und gerade der vierte Mann ist ja dafür zuständig zu deeskalieren. Und da, glaube ich, ist ihnen ein Fehler unterlaufen. Aber das ist nicht immer, das sind nicht alle. Und wenn, dann ist es auch okay, weil gerade die Jungen dürfen da lernen, müssen lernen und da gehören Fehler dazu.
Du musst die Szene von Marc Unterberger, glaube ich, auch nochmal kurz erklären, weil nicht alle haben sie gesehen. Er ist nach dem Spiel zum vierten Schiri gegangen, hat Handshake gemacht mit ihm und dann haben sie sich dabei so, ich sag mal, zurückbewegt und dann ist der Schiedsrichter so ein bisschen in so einen Tisch reingefallen, also auch nicht wirklich gefallen, sondern ist halt so ein bisschen, ne, so, und daraufhin kam dann irgendwann die rote Karte.
Ja, man muss dazu sagen, er läuft, er packt sich dann sofort das Mikrofon ins Ohr, will den Schiedsrichter erreichen und läuft dann wirklich die Meter, 50 Meter zum Schiedsrichter, um dann zu sagen, der hat mich in den Tisch geworfen. Da muss ich sagen, das fand ich schon leider, weil, und den vierten Mann, den habe ich schon oft gesehen, irgendwie fand ich das peinlich.
Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand es von ihm auch nicht richtig. Also der packt ihn so an, drüber, also bei allen Emotionen, das war mir auch zu viel, also das war kein freundschaftlicher Handshake, sondern das war schon sehr vereinnahmend. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich bin in einem bei dir. Also ich bin ja schon seit längerem der Meinung, wir brauchen zwei Schiedsrichter für ein Spiel, zwei Hauptschiedsrichter. Das Spiel ist zu schnell geworden. Es gibt Fehler in der ersten Liga, in der zweiten und in der dritten. Das ist ja Wahnsinn, was die laufen müssen. Wir reden immer über Laufleistungen, was die Mannschaften machen, das ist doch ein anderes Spiel als vor 30 Jahren. Ich finde, dass es viele sehr gute Schiedsrichter gibt. Das, was du sagst, dass die von oben runterkommen, das habe ich schon bei vielen Schiedsrichtern gesehen, dass dann so, ja gut, jetzt pfeife ich mal dritte Liga und das ist vielleicht noch kniffliger ohne VAR und weil es noch intensiver teilweise in den Zweikämpfen ist. Ich würde aber nicht sagen, dass wir ein generelles Problem haben. Was du halt einfach merkst, Druck war immer schon da, aber es ist auch Wahnsinn, unter was die Trainer da teilweise stehen und deshalb ist das Miteinander, würde ich eher sagen, schlechter geworden und ganz klar, in allen Mannschaftssportarten gibt es zwei Hauptschiedsrichter, nur beim Fußball nicht. Ich plädiere ganz klar dafür.
Ich finde es super interessant, zwei Hauptschiedsrichter, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Prinzipiell würde ich das so ein bisschen unterscheiden. Einmal so die Spielleistung, das ist natürlich auch bei den Drittligaschiedsrichtern auf Drittliganiveau, so wie die Spieler einfach auch auf Drittliganiveau sind. Da gibt es bessere, die weiter oben in der Tabelle stehen, in Anführungsstrichen, und weiter unten. Dann gibt es aber diesen Punkt Kommunikation. Ich glaube, der wird halt immer aufgegriffen. Das ist natürlich etwas, was du halt nicht so im Regelwerk nachschlagen kannst, sondern das musst du dir als Person anlernen. Wie gehst du mit den Menschen um? Um jetzt auch nochmal auf Freitag zurückzukommen. Ich will gar nicht wissen, was der vierte Offizielle da während des Spiels schon die ganze Zeit gesagt bekommt. Das ist natürlich schon extrem.
Aber sein Job auch, ne?
Genau, eigentlich wäre es auch mal interessant, da mal einfach reinzuhören oder das selber mal zu erfahren. Also das kann ich ja gar nicht beurteilen, was auf dem Feld gesprochen wird, was an der Seite gesprochen wird.
Also ganz ehrlich,
das
muss ich jetzt mal sagen, in allen drei Spielklassen, was die Vierten sich anhören müssten, wenn du nur auf Beleidigungen gibst, wären am Ende keine 10 Spieler mehr am Platz. Ja. Und vor allen Dingen, was von den Trainern und den Bänken die bekommen, das hat sich leider bei uns total eingebürgert. Und da gibt es übrigens auch Leute, das muss man auch mal ganz klar sagen, was Christian Streich teilweise früher mit dem Vierten veranstaltet hat, der ja immer als Gottvater von allen und als Sportler und auch als Typ liebe ich den auch. Das war auch teilweise unter aller Kanone. Also die haben ja schon eine ganz hohe Toleranzgrenze und ich bin jetzt wirklich kein Schiedsrichterfreund in dem Sinne, der immer alles erklären will, wie der das vielleicht gesehen haben könnte. Aber was die sich anhören müssen, mein lieber Herr Gesangverein, da sollten aber auch manchmal über die Kinderstube nachdenken.
Ja, also ja, aber in Mannheim zum Beispiel kriegt Trares nach 7 Minuten gelb und sowas. Also irgendwie wird mir das jetzt zu hoch sterilisiert.
Ja, aber es ist aber so, dass egal was für eine Entscheidung ist, direkt die ganze Bank da steht, auch gerade, weil du es in Mannheim auch sagst teilweise, auch so, die leben ja auch von der Emotion.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Emotionen eindämpfen und ausleben. Also,
aber du, ist es schon so, finde ich, dass man jetzt mittlerweile öfter hört, auch von Trainern, dass so die Toleranz ein bisschen gesunken ist, dass der Geduldsfaden dünner geworden ist bei den Schiedsrichtern, dass schneller gelbe Karten gegeben werden. Olaf Janssen hat jetzt eine gelbe Karte bekommen, weil er, glaube ich, sauer auf seine Mannschaft war und hat dann irgendwie die Kappe auf den Boden geworfen. Das gab dann offenbar gelbe Karte und viele sagen halt, ja, die lassen nicht so richtig mit sich reden, sondern sind so resolut und zeigen einem sofort die gelbe Karte. Also vielleicht ist da einfach mehr Kommunikation wieder nötig.
Es ist manchmal schon, dass man das Gefühl hat, wenn du das mit der Kappe das sagst, dass der Schiedsrichter sich dann auch so gerne mal, so ich bin hier der starke Mann, das ist natürlich lächerlich, wenn einer die Kappe wegwirft, Emotionen gehören ja auch dazu. Fakt ist aber auch, du hattest früh in der dritten Liga, oder damals waren es ja teilweise noch die Amateur-Oberligen, die dritte Spielklasse war, hattest du ganz häufig Schiedsrichter, die oben gepfiffen hatten, wegen der Altersgrenze, aber vielleicht nicht mehr, und haben dann so die großen Spiele auch noch gepfiffen. Das war aber dann auch für die noch körperlich vertretbar, weil in der dritten Liga damals nicht das Tempo gespielt wurde wie in der ersten und der zweiten Liga. Heute, das siehst du ja im DFB-Pokal, körperlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Drittliga-Club und einem Erstliga-Club. Und das heißt, du kannst jetzt noch nicht mal mehr sagen, wir setzen auf die Erfahrung in der dritten Liga, welche die oben nicht mehr pfeifen, weil körperlich ist es genauso anspruchsvoll.
Ich wollte nur eine Sache sagen zu Unterberger, zu der Szene, weil man sieht ganz klar, man gibt sich ja nach dem Spiel die Hand. Ich finde, das ist völlig normal, das muss man auch machen. Aber was, jetzt sind wir schon im ganz, ganz Kleinteiligen, was Unterberger macht, er gibt ihm die Hand und legt seine Hand auf seine Schulter. Das ist ja schon sowas wie, der tätschelt ihm so die Schulter wie der Vater, so der Sohn. Das ist eine andere Ebene.
Vereinnahmend.
Genau, ist so ein Stück weit vereinnahmend. Deswegen bin ich dabei Veggie, auch wenn das wahrscheinlich nicht bewusst gemacht wurde von Unterberger, aber psychologisch gesehen kann man das schon
nachfällig.
Das ist nie aber im Leben eine rote.
Wenn der Tisch da nicht steht, geht er dann trotzdem zum Schiedsrichter und sagt, das ist rot?
Nein, aber
er sagt, er hat ihn da reingeschubst. Ja. Und das stimmt einfach nicht.
Ja, das stimmt nicht. Trotzdem habe ich die Szene mir angeguckt, mir hat das einfach nicht gefallen. Punkt. Ja. Und da musst du ja auch nicht über 50 Meter dahin laufen, Herr Schiedsrichter, ich habe was gesehen. Auch das ist richtig, aber das ist von Unterberger nicht korrekt.
Richtig, hat Punkt. Er auch gesagt und hat er sich auch für entschuldigt.
Genau.
Und wird dafür auch gesperrt.
Und dann ist es er könnte ihm okay. Einfach ein bisschen die Hand so ein bisschen härter drücken. Das ist okay.
Das werden wir
aber die Hand auf gucken. Die Schulter, nein.
Wie hart ist der Handschlag nach dem Spiel? Reicht das für gelb? Reicht es für rot? Wir werden es uns anschauen.
Und vielleicht noch mal auf die Frage des Hörers zurückzukommen. Da wollte er wissen, ob das möglich ist, dass wir auch mal mit Schiedsrichtern sprechen nach den Spielen. Ja, das ist natürlich grundsätzlich möglich, hat es ja auch schon gegeben. Ist jetzt, sich der, ja. ist jetzt aber nicht so Usus, ne? Das ist wirklich nur in Ausnahmefällen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man das einfach zur Regelmäßigkeit macht.
Da hat sich der DFB ja auch geöffnet, vor allem vor dieser Saison. Da gibt es jetzt mit Alex Feuerherd, ich glaube, den kennt man auch schon von dem Blog Colinas Erben, jetzt eine offizielle Person beim DFB, der die ganzen Schiedsrichter beim DFB medial betreut. Also wir können, jetzt einfach aus der Praxis auch erzählt, wir können den anrufen und sagen, ey, wir würden gerne mit dem Schiedsrichter XY sprechen während des Spiels. Also rufen wir den an, der schaut sich dann die Szene im Kölner Keller an, weil er meistens da wohnt. Und dann gibt der weiter, yo, kannst du hingehen. Wichtig ist, dass wir es halt auch bildlich sauber auflösen können. Das ist natürlich schon immer fair dann bei der Bewertung. Genau, also dementsprechend versuchen wir schon immer, die Schiedsrichter zu sprechen. Und wir hatten es ja auch schon diese Saison in Cottbus beim Wollitz. Platzverweis, deswegen, da haben wir ein Auge drauf.
Da werden wir drauf, werden wir weiter drauf reiten und demnächst einfach immer einen Schiedsrichter hier auch zu Gast haben. Ne? Das machen wir in der 100. Folge dann.
Letzter Tagesordnungspunkt, Frage der Woche. Denn das ist ja hier wie bei Stefan Raab, erst wird auf die Woche zurückgeblickt und dann wird noch gequizt. Und wir haben eine Frage der Woche bekommen von einem Hörer, das könnt ihr jederzeit machen. Schickt einfach eure Sprachnachricht mit der Frage und mit einer Antwort an unser 4:3 Handy. Die Nummer findet ihr in den Shownotes und das ist die Frage der Woche von heute.
Moin, liebes 4:3 Team, hier ist der Jannik aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein und sehr ungewöhnlich für die Region hier, ein leidenschaftlicher Arminia-Anhänger. Und ich habe eine Frage der Woche für euch mitgebracht. Und zwar erinnert man sich natürlich sehr, sehr gern an die Saison 2014, 2015 zurück, als wir den direkten Wiederaufstieg geschafft haben und auch das Pokalhalbfinale erreicht. Und die Arminia hat in der Saison auch am Tor des Monats fleißig mitgemischt. Jetzt würde mich daraus von euch interessieren, wie viele Tore des Monats haben denn Arminia-Spieler geschossen? Wer war das? Und auch sehr gerne, auf welche Art und Weise die Tore dann gefallen sind. Ich bin gespannt, ob ihr darauf antworten könnt und ob ich euch vielleicht damit endlich knacken kann.
Und welche Frisuren haben die Spieler getragen?
Also, ich schmeiß schon mal einen Namen rein.
Fabian Klos, finde ich überraschend.
Also, ich kann mich erinnern an ein Tor von Dennis Must. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist überragend. Ich glaube, es war die Saison. Flanke von der rechten Seite und dann macht er den irgendwie im Rutschen mit der Hacke? Keine Ahnung. Das ist ein richtig geiles Tor gewesen. Ich meine, Hämlein hat auch eins gemacht. Und dann sage ich auch noch Klos. Also drei.
Und also, gilt das für immer? Also in der ganzen Historie von Arminia Bielefeld? Oder
ich habe eins. Da weiß ich nicht, ob er das gemeint hat, weil wir früher, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Horst Wohlers, Fussel genannt, deutscher Meister mit Mönchengladbach. Den haben wir immer aufgezogen, weil er hat nie so viele Tore gemacht. Aber er hat 1983 gegen Werder Bremen hat er ein Tor des Monats gemacht. Da bin ich mir ganz sicher.
Aber meinte er nicht nur die Tore aus der Saison?
Die eine Saison meinte er.
Okay, ach so, eine Entschuldigung. Saison. Ja. Wie man hier gedisst wird, wenn man Bundesliga-Sachen macht.
Sonst hätte ich einfach noch gesagt, Ewald Lien
Christian Sackewitz und Norbert Eilenfeld.
So, die hätte ich auch noch gesagt. Nee, ich habe gar keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also, wir locken ein. Drei waren's. Wir
sagen
Fabian Klos, Dennis
Must.
Und Horst Wohlers.
Hier ist die Antwort.
Und die Antwort, die richtige, ist: 3 Tore des Monats hat die Arminia in der Saison erzielt. Und zwar einmal im August 2014 Fabian Klos mit diesem sensationellen Seitfallzieher aus 17 Metern nach einer Ecke gegen Sandhausen im Pokalspiel in der ersten Runde. Dann das zweite war im November 2014 von Dennis Must, ein schöner Rabona-Schuss im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Und das dritte hat dann Christoph Hämlein erzielt im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt im April 2015.
Unfassbar.
Aus 60 Metern ein Weitschuss, ziemlich in der Art und Weise, wie ich es jetzt leider auch zuletzt von der Südtribüne aus erleben musste am vergangenen Wochenende. Allerdings aus meiner Sicht für die falsche Mannschaft, für die Münchner Löwen. Ja, das waren die 3 Tore. Ich bin gespannt, ob ihr alles richtig hattet.
Wahnsinn. Schütt dem noch ein bisschen Shampoos ein, den Bakic.
Ganz ehrlich, da kommt die Showband nochmal wieder.
Unfassbar.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Janik, da kann man jetzt aber wirklich
kann man 3 Torschützen des Monats. Das
ist von Arminia Bielefeld, also sensationell. Janik, was machst du mit dem Erfolg?
Ja, es war eine sensationelle Saison damals. Wirklich, Fortuna ist gerade aufgestiegen, da hast du alles aufgesogen, was in der dritten Liga passiert ist. Und Bielefeld hat alles rasiert. Das Tor von Dennis Must müsst ihr euch einfach nochmal anschauen bei YouTube. Einfach Dennis Must bei Bielefeld eingeben. Zack.
Komm, wir gehen.
Dann gönnen wir uns das nochmal.
Jeder noch ein Schlückchen ins Glas, damit wir nochmal anstoßen können auf Janik
Bakic.
Aber
Bakic. Die Frage war schwierig.
Auf die Frage, richtig geile Frage.
Ihr guckt bitte nach, ob Horst Wohlers das gemacht hat. Ne? So. Das will ich wissen.
Ja, das reicht.
Okay.
So. Und dann
kurzer Ausblick noch, ne?
Kommt jetzt nicht auch am Ende dieser Gala so ein Lied, wie damals so zum Beispiel Mareike Amado, Lampenfieber weg, die Show ist sowas.
Wir mussten Kosten und Mühen scheuen.
Vor allen Dingen Mühen.
Nein. So, Prost. Prost, Jungs, auf die nächsten Prost. 50
Schöne
Folgen.
50.
Ja.
Macht es, Jungs.
Ausblick machen wir dann nächste Woche als Rückblick.
Janik. Super. Und,
Glückwunsch, Janik.
Wir wären nichts ohne unsere Hörerinnen und Hörer. Dankeschön.
Vielen Dank.
Abonniert uns, sagt es weiter. Liken. Wir brauchen das.
Abonnieren.
Ja, Wagner folgt euch auch zurück, ab sofort.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Und hier wird jetzt noch ein bisschen angestoßen. Wie man so schön sagt.
Schwach.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Vielen Dank, Gentlemen.